Ich predige aus dem Matthäusevangelium Kapitel 10, die Verse 2 bis 4. Und da heißt es: Die Namen aber der 12 Apostel sind diese: Der erste Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, des Zebedäus Sohn, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus des Alpheus Sohn und Thaddäus, Simon Kanaaneus und Judas Ischariot, welcher ihn verriet. Die Verse vorher hat Jesus gerade über die Ernte gesprochen, dass sie groß sei und dass wenige der Ernte der Arbeiter da sind. Und jetzt hat er seine Jünger zu Aposteln berufen. Und ich möchte meine Predigt mit einem Gedicht von Hans-Joachim Eckstein beginnen. Es trägt den Titel: Vor uns liegt ein weites Feld. Vor uns liegt ein weites Feld. Er hat uns sein Wort gegeben und er fasst uns bei der Hand, macht sich mit uns auf den Weg. Tag für Tag die gleichen Sorgen, doch wir kommen nicht voran. Und inmitten unserer Wüste öden wir uns selber an. Ist es Stolz, ist es Verzweiflung, dass wir stets im Kreise gehen und, statt Gott beim Wort zu nehmen, nur auf unsere Schwachheit sehen? Gäbe es dort nur Milch und Honig und wir kämen leicht hinein, ja, dann läge es uns näher, furchtlos und getrost zu sein. Nur ein Schritt trennt uns vom Leben. Nur ein Fluss von jenem Land, das uns Gott schon längst gegeben. Er hat unsere Not erkannt. Er will selber mit uns ziehen, uns geleiten Tag und Nacht. Er, der uns in seiner Treue sicher bis hierher gebracht. Und die Textstelle aus dem Matthäusevangelium berichtet von der Berufung der 12 Jünger zu Aposteln. Jesus hatte sich seine Mannschaft zusammengestellt, mit der er nach dem Willen Gottes der Welt die Liebe Gottes bezeugen und das Reich Gottes in unserer Welt aufrichten will. Und Jesus sagt im Johannesevangelium: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Wir leben heute in einer qualifikationsbewussten Gesellschaft. Beinahe für alles muss man zeigen, dass man einem Maßstab entspricht, der in dieser Welt gilt. Wir müssen beweisen, dass wir ein Haus besitzen, ein Auto fahren, mit einer Kreditkarte einkaufen können oder eine höhere Bildung besitzen. Und auf dem Arbeitsmarkt erfordern die schwierigsten Berufe die denkbar höchsten Qualifikationen. Und ironischerweise benutzt Gott unqualifizierte Leute, um das wichtigste Werk voranzubringen, das Reich Gottes zu bauen. Und das war immer so. Adam bestand die erste Probe nicht und stürzte die Menschheit in Sünde. Noah konnte mit dem Segen Gottes nicht richtig umgehen. Und Jakob meinte jahrzehntelang mit listigen Tricks zu etwas zu kommen. Mose konnte nicht reden und Jeremia dachte, er sei zu unerfahren. Paulus war unansehnlich und krank und die anderen Apostel waren ungelehrte Leute und gestrauchelt sind sie alle einmal. Sollten ich oder andere von uns zu einer solchen Truppe bedenklicher Typen gehören wollen? Tatsächlich ist niemand von sich aus fähig, Gottes Werk zu tun und darum nimmt Gott unqualifizierte Leute. Und dieses Prinzip wird deutlich bei den 12 Aposteln, die zahlreiche menschliche Schwächen aufwiesen, verschiedene Neigungen, Gaben und Temperamente hatten und aus den unterschiedlichsten Lebensverhältnissen kamen. Und ich denke, sie waren vielleicht auch unterschiedlich in ihren Altersklassen. Und doch brauchte Jesus sie, um die Welt zu verändern. Und ich möchte diese Truppe mit euch gemeinsam betrachten und erkennen, dass sie ganz gewöhnliche Menschen, wie du und ich waren, die aber eine ungewöhnliche Berufung erfuhren. Und wenn wir unsere Blicke auf einige von ihnen werfen, können wir auch die Art erkennen, wie Jesus sie erzog und wie er uns auch heute erziehen möchte. Und sicher ist bei einer solchen Erziehung Gottes auch unser Durchhaltevermögen gefordert, dass wir Gott unser Leben öffnen, seinen Wegen uns anvertrauen, damit er uns gebrauchen kann, seine Gemeinde zu bauen und seine Gemeinde zu erhalten. Und Matthäus beschreibt, wie Jesus 12 handverlesene Männer berufen hat. Und bei dieser Berufung geht es nicht um ihre Errettung zum ewigen Leben, sondern um ihre Berufung zum Dienst. Mit Ausnahme von Judas waren bereits alle errettet. Schon vor Grundlegung der Welt hatte Gott sie erwählt, in Christus errettet zu werden. Und jetzt berief Jesus sie zu einem besonderen Dienst. Und Gott erwählt immer solche, die errettet sind, um in seiner Gemeinde zu dienen. Und zwischen Errettung und Dienst muss offensichtlich die Phase des Lernens liegen. Für die Jünger waren es die 3 Jahre, während der sie Jesus selbst unterrichtete und ihnen zeigte, was es bedeutet und heißt, mit ihm zu leben. Jüngerschaft lernt man also nicht in Klassenzimmern oder aus Computerlernprogrammen. Es gibt keinen Ersatz für ein lebendiges Vorbild, dem man nacheifern kann. Ein Vorbild, das uns zeigt, wie man biblische Grundsätze auf das Leben anwendet. Und Paulus wusste, wie wichtig ein solches Vorbild ist. Und er schreibt den Philippern: Was ihr gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und den Timotheus ermahnt er: Sei ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Als ich in dieser Gemeinde zum Glauben kam und erste Schritte als Christ wagte, war ich dankbar für das Vorbild von Christen, die sich auch nicht gescheut haben, ein Baby an die Hand zu nehmen und mit ihm Schritte zu gehen. Ob wir schon viele Jahre oder erst seit kurzem Christen sind, wir dienen anderen zum Beispiel. Die Menschen beobachten, was wir sagen, wie wir uns verhalten. Sie suchen in unserem Leben, Christus wiederzufinden. Was bekommen sie zu sehen? Würden sie geistlich wachsen, wenn sie uns in allem folgen? Oft meinen wir, die Jünger seien fleckenlose und glasklare Heilige gewesen, die nicht mit den Schwächen und Fehlern anderer Menschen zu kämpfen hatten. Tatsächlich hatten sie aber genau solche Mängel wie wir alle. Aber wenn wir sehen, wie Jesus mit ihnen umging, weckt das auch in uns die Hoffnung, dass Jesus uns noch gebrauchen kann. Einen Mangel, den alle Jünger zu beklagen hatten, war ihr fehlendes Verständnis. Lukas berichtet uns im 18. Kapitel, wie Jesus mit ihnen ausführlich über sein künftiges Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung sprach. Die Jünger verstanden nur Bahnhof. Der Herr überwand erst ihr Unverständnis, dass es ja so kommen musste, als er ihnen nach seiner Auferstehung begegnete und mit ihnen sprechen konnte. Ein weiterer Mangel war ihre fehlende Demut. Mehr als einmal debattierten sie untereinander, wer nun der Größte im Reich der Himmel sei. Und Jesus behandelte ihren Mangel an Demut, indem er sich zu ihrem Diener machte und ihnen die schmutzigen Füße wusch. Außer Verständnis und Demut fehlte ihnen Glauben. Mehrmals rügte Jesus ihren Kleinglauben. Und in Matthäus 16, Vers 14 tadelte er sie sogar, weil sie den Berichten von seiner Auferstehung nicht geglaubt hatten. Den Jüngern fehlte es an Hingabe. Kurz vor seinem Tod verriet ihn Judas. Petrus verleugnete ihn, die anderen flohen. Jesus behob ihren Mangel an Hingabe schon sehr früh, indem er für sie betete. Und so berichtet uns Lukas von einer Aussage: Simon, Simon, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und im hohen priesterlichen Gebet bittet Jesus für die Jünger: Ich bitte dich nicht, Vater, dass du sie aus dieser Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und es fehlte den Jüngern an geistlicher Kraft. Und deshalb gab Jesus ihnen den Heiligen Geist. Trotz aller Mängel berichtet uns die Apostelgeschichte, dass die Jünger mit ihrer machtvollen Predigt und ihrem Glaubensmut die Welt auf den Kopf gestellt haben. Sie glichen Christus so sehr, dass die Leute anfingen, sie Christen zu nennen. Ich denke, man könnte es vielleicht übersetzen mit: Sie waren kleine Christusse. Wie ist eine solche Veränderung zu erklären? Wie ist es möglich, dass Männer mit unterschiedlicher Lebenserfahrung einmütig wurden und ihre Unterschiede keine Rolle mehr spielten? Paulus gibt uns die Antwort. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Das Verflochtensein und Verbundensein, die Lebensgemeinschaft mit Christus, ist der Schlüssel, dass aus unterschiedlichen Typen ein Leib wird, dessen Haupt Christus ist und Christus bleibt. Einmütigkeit ist das entscheidende Element des Gemeindelebens, vor allem in deren Leiter- und Mitarbeiterschaft. Eine einmütige Gemeinde kann große Dinge für Christus zuwege bringen. Uneinigkeit richtet Gemeinden zugrunde. Und selbst die gläubigsten Gemeinden sind nicht immun gegen die subtilen Angriffe der Uneinigkeit. Denn Uneinigkeit entzündet sich selten an lehrhaften Themen, sondern eher an persönlichen Streitereien, an Stolz oder an Uneinsichtigkeit. Gott bringt in der Gemeinde Menschen unterschiedlichster Erfahrung und Einstellungen zusammen. Und dadurch entsteht eine schöne Mischung aus Gaben und Aufgaben. Aber darin steckt auch ein großes Potenzial zu Uneinigkeit und Streit. Und das traf gewiss auch für die Jünger zu. Zu diesen Zwölfen gehörte zum Beispiel ein impulsiver Fischer, Petrus. Zu ihnen gehörten zwei leidenschaftliche und ehrgeizige Söhne des Donners, Jakobus und Johannes. Zu den Jüngern gehörte aber auch ein Wahrheitssucher mit echter Hingabe, der Bartholomäus, oder wie er auch in anderen Jüngerverzeichnissen heißt, Nathanael. Zu ihnen gehörte ein pragmatischer und fragender Mann, Philippus. Zu den Jüngern gehörte ein verachteter Zöllner und Kollaborateur, Matthäus, ein Politeiferer, Simon der Zelot. Und dieser Simon, der würde dem Matthäus, hätte er ihn in der Dunkelheit einmal erwischt, eher einen Knüppel über den Kopf geschlagen haben, als brüderlich mit ihm umzugehen. Aber schließlich ist Jesus das Haupt dieser Truppe gewesen. Und zu dieser Truppe gehörte noch ein Verräter, Judas, der nur des Geldes wegen hineingekommen war und sich mit 30 Silberlingen wieder hinauszahlen ließ. Stell dir die möglichen Katastrophen in einer solchen Gruppierung vor. Doch ihr gemeinsames Ziel überwand ihre persönlichen Unterschiede, und in seiner Gnade richtete der Herr Jesus durch sie aus, was sie allein aus ihrer Kraft und ihren Möglichkeiten niemals fertig bekommen hätten. Das zeigt die Wirkung geistlicher Einmütigkeit und die verbindende und erneuernde Kraft Jesu. Als Christen gehören wir zu der auserwählten Mannschaft, der die größte Aufgabe der Welt übertragen wurde: das Werk zu vollenden, das Jesus begonnen hat. Und das erfordert Einigkeit in Ziel, in Anstrengung und Verhalten. Satan wird versuchen, Uneinigkeit zu säen. Wir müssen alles daran setzen, der Mahnung des Paulus zu folgen, wenn er an die Philipper schreibt: Erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid. Als Mitarbeiter Jesu am Bau der Gemeinde Gottes müssen wir lernen, mit unseren Aufgaben und Eigenschaften umzugehen, diese in die Gemeinschaft einzubringen und Jesus zu vertrauen, dass er uns an den richtigen Platz stellt. Wenn wir zum Beispiel den Apostel Petrus betrachten, dann erkennen wir 5 Lektionen, die Jesus diesen Jünger lehrte. Da war einmal die Unterwerfung unter eine andere Autorität. Da war die Zurücknahme des eigenen Ichs. Da musste er Demut lernen, Opferbereitschaft und Liebe. Und wenn ich über diese Dinge spreche, dann denke ich nicht, dass ich selbst diese Lektionen schon begriffen habe. Ich bin noch weit davon entfernt, ein ähnlich brauchbares Glied wie Petrus am Leib der Gemeinde zu werden. Aber ich gebe hier einen Einblick in meine stille Zeit und bekenne mich auch zu meinen Defiziten. Leiter oder Mitarbeiter neigen leicht zur Selbstzufriedenheit und Aggressivität. Wir müssen lernen, uns der Autorität unterzuordnen. Jesus zeigte das Petrus, als er ihm befahl, einen Fisch zu fangen und eine Münze aus dessen Maul zu holen. Dieses Geld sollte er als Tempelsteuer bezahlen. Petrus war ein Jünger des Reiches Gottes und er bedurfte dieser Lektion, um zu erkennen, dass er auch der weltlichen Macht untertan war. Wir tun uns heute schwer, eine andere Autorität zu akzeptieren, die unser Verhalten vielleicht in Frage stellt. Wie häufig verlangen wir, dass andere Christen uns so zu nehmen haben, wie wir eben sind. Aber nicht unser Verhalten und unser Wille ist der alleinige Maßstab. Wir müssen uns fragen, wie gehe ich mit anderen um? Wo trage ich Verantwortung in einer Gemeinschaft? Wo sprenge ich diese Gemeinschaft? Oder wo trage ich zur Einheit bei? Und wir müssen uns auch von anderen etwas sagen lassen. Als die Soldaten kamen, um den Herrn Jesus gefangen zu nehmen, zog Petrus das Schwert und hätte mit dem ganzen Haufen gekämpft, wenn Jesus ihn nicht zurückgehalten hätte. Petrus musste lernen, dem himmlischen Vater zu vertrauen, wie es Jesus vorgelebt hatte. Ist dies für uns eine unnötige Lektion? Wie oft ergreifen wir doch die Initiative, weil wir meinen, Gott schweigt und tut nichts und wir müssen aktiv werden und zugreifen. Petrus hatte behauptet, Jesus niemals zu verlassen oder zu verleugnen. Und er tat es doch. Demütig zu werden war die schmerzlichste Lektion, die er und wir zu lernen haben. Jesus hatte Petrus eröffnet, dass er einmal als Märtyrer sterben würde. Von dem Tage an wusste Petrus, wohin es ging. Er war bereit, das Opfer zu bringen und bis dahin seinen Dienst zu tun. Können wir durchhalten? Beenden wir unsere Mitarbeit, wenn es nicht so läuft, wie wir es gerne hätten? Wir ehrenamtlichen Mitarbeiter sind oft sachorientiert und unter Umständen nicht einfühlsam genug anderen gegenüber. Petrus war auch so einer. Darum zeigte ihm Jesus, was Liebe ist, indem er ihm die Füße wusch und ihn anwies, anderen auch diesen Liebesdienst zu tun. Geistliche Lektionen erfordern manchmal schmerzhafte und schmerzliche Lernprozesse. Gott aber ist geduldig und gnädig. Und so wie für Petrus hatte Jesus für jeden einzelnen seiner Jünger ein ganz spezielles Studienprogramm bereit. Die Jünger und Apostel haben gelernt und wir können heute von ihrem Beispiel lernen. Vor 10 Tagen gastierte hier in der Kirche ein Glashafenspieler. Dieser Mann hatte 51 Kristallgläser aus sage und schreibe 45.000 Kristallgläsern auserwählt, um die richtigen zu finden, damit seine Klänge rein und schön erklingen könnten. Und er hat dann die Zuhörer aufgefordert, am Anschluss doch nach vorne zu kommen und sich das alles anzusehen. Aber er hat sie gewarnt, nicht an die Gläser zu gehen und zu versuchen, selbst zu spielen. Wir wären auch alle kläglich gescheitert. Denn nur unter den behutsamen Händen des Meisters können die Gläser harmonisch und schön klingen. Und genauso ist die Harmonie in der Gemeinde und unter den Mitarbeitern nur möglich, wenn der Meister, der Herr Jesus, uns als kostbare Instrumente zu seinem Klingen bringt. Wir mögen nicht so dynamisch sein wie Petrus, so eifrig wie Jakobus, aber wir können so treu sein wie Andreas oder so voll Hingabe wie Bartholomäus. Gott nimmt unsere Gaben, Neigungen und Talente, die er in uns gelegt hat, und wird uns in seiner Gnade durch Erfahrungen und Belehrungen umgestalten, bis wir Mitarbeiter werden, wie er sie sich gedacht hat. Und es ist egal, ob wir unserer Schwachheit wegen zu Hause in der stillen Kammer für die Gemeinde und Glieder der Gemeinde beten, ob wir Mitarbeiter sind in einer Kinderfreizeit und viele Tage, Tag und Nacht unterwegs sind, ob wir im Jugendkreisdienst tun oder im Hauskreis, ob wir im Kirchenvorstand sind. Ich denke ganz einfach, wir müssen Geduld haben. Gott und Jesus kommt mit uns zum Ziel, wo auch immer wir sind, und mitarbeiten. Und ich möchte zum Schluss noch einmal das Gedicht von Hans-Joachim Eckstein vorlesen, das ich zu Anfang weitergegeben habe. Da heißt es: Vor uns liegt ein weites Land. Er hat uns sein Wort gegeben und er fasst uns bei der Hand, macht sich mit uns auf den Weg. Tag für Tag die gleichen Sorgen, doch wir kommen nicht voran. Und inmitten unserer Wüste öden wir uns selber an. Ist es Stolz? Ist es Verzweiflung, dass wir stets im Kreise gehen und, statt Gott beim Wort zu nehmen, nur auf unsere Schwachheit sehen? Gäbe es dort nur Milch und Honig, und wir kämen leicht hinein, ja, dann läge es uns näher, furchtlos und getrost zu sein. Nur ein Schritt trennt uns vom Leben, nur ein Fluss von jenem Land, das uns Gott schon längst gegeben. Er hat unsere Not erkannt. Er will selber mit uns ziehen, uns geleiten Tag und Nacht. Er, der uns in seiner Treue sicher bis hierher gebracht. Ja, Herr Jesus, ich will dir Dank sagen, dass du uns geleitest, begleitest auf unseren Wegen. Du siehst unsere Schwachheiten, unseren Charakter. Du siehst unsere Talente, unsere Gaben, unsere Neigungen. Alles das kannst du gebrauchen und einsetzen zum Bau deines Reiches, das Menschen auch hier in Obertshausen erkennen dürfen. Du lebst und du hast sie lieb und du lädst sie ein, zu dir zu kommen. Mach uns dazu fähig, deine Boten zu sein. Amen.